Obwohl das Leben in den Straßen wieder geregelt war, hörte man in den Nächten doch immer noch Schießereien. Da und dort sah man auch Feuerschein am Himmel. Jura Schivago dachte später dutzendmal an diese Nacht zurück.
Ich war noch nie so weit und noch nie so lang gefahren wie in dieser Nacht. Alles schien nahe, als könnte man es mit der Hand ergreifen. Der Smolensker Prospekt, der Nowinsker Prospekt, die Sadowaja. Aber Frost und Dunst trennten die einzelnen Stücke des aus dem Gleise gekommenen Raums, als wäre die Welt nicht überall ein und dieselbe. Der zottige, zerfetzte Rauch der Straßenfeuer, die Schritte im Schnee, die quietschenden Schlittenkufen, es war mir, als führen sie Gott weiß wie weit und wären in eine grauenerregende Ferne geraten.
Vor dem Hotel hielt ein schmaler Luxusschlitten. Der Kutscher hatte sich auf dem Platz der Herrschaft eingerichtet und seinen umwickelten Kopf in die Fausthandschuhe gesteckt, um ihn zu wärmen.
Wir warteten vor der Tür des Zimmers 24.
Es war alles ganz anders gekommen, als Gromeko es sich gedacht hatte. Er hatte an einen Todesfall geglaubt, an eine Tragödie, an etwas Sauberes und Würdiges. Aber das hier, es war weiß der Teufel was. Schmutz, Skandal, absolut nichts für Kinder.
Ich betrachtete misstrauisch und entsetzt die heruntergekommene Pracht des Hotels. Ich fühlte mich sonderbar aufgeregt. Ich sah einen schmutzigen Kellner auf mich zukommen.
Gehen Sie nur hinein, junge Herren. Treten Sie ruhig ein und fürchten Sie nichts. Es ist wohl die Tante.
Ich schüttelte den Kopf, ich konnte nicht sprechen.
Nein, nun macht nichts. Gehen Sie ruhig hinein. Sie wollte sich das Leben nehmen, aber sie ist schon wieder ganz beieinander. Gehen Sie hinein. Wir müssen den Gang freihalten, der ist zu schmal.
Wir gehorchten. Das Zimmer war fast dunkel. Man hatte die Petroleumlampe hinter den Bretterverschlag gebracht, wo der Schlafwinkel war, der von dem übrigen Zimmer durch einen Vorhang getrennt war.
Die Kasimirowitsch, Nina, wo ist Ihre Hand? Geben Sie mir Ihre Hand. Ach, was habe ich erlebt? Wie entsetzlich. Aber zum Glück erwies es sich, dass alles Dummheit war. Nichts als dumme Fantasterei. Denken Sie nur, welche eine Erleichterung. Ich bin am Leben geblieben.
Der weinenden Madame Gichard antwortete eine Stimme, die Jura nicht kannte.
Beruhigen Sie sich, Amalia Karlovna. Ich flehe Sie an, beruhigen Sie sich doch.
Aber da war schon Alexander Gromeko zu Ihnen getreten.
Was wollt ihr denn hier? Wir fahren gleich nach Hause.
Aber Gromeko schickte Sie nicht hinweg.
Ich wäre am liebsten vor Verlegenheit in die Erde gesunken. Ich stand in dem dunklen Zimmer und wusste nicht, wo ich hinschauen sollte.
Wir fahren gleich. Sobald Fadjej Kasimirowitsch herauskommt, fahren wir.
Aber nicht Fadjej Kasimirowitsch trat aus dem Alkoven hervor, sondern ein anderer. Ein gedrungener, selbstbewusster Mann. Er trug eine Lampe in der Hand. Der Lichtschein traf das Zimmer. Und plötzlich sah ich, dass vor ihm auf einem Stuhl ein Mädchen saß, das ich bis jetzt nicht gesehen hatte. Es lächelte dem Manne zu, reckte sich und zwinkerte mit den Augen.
Mischa zupfte Jura am Ärmel, aber Jura stieß ihn weg.
Ich sah das Mädchen an, sah, was sich zwischen ihr und dem Mann abspielte und konnte meine Augen nicht von ihnen wenden. Sie hatten kein einziges Wort gesagt, nur Blicke getauscht, aber ihr Verständnis füreinander war erschreckend zauberhaft, als wäre er ein Marionettenspieler und sie die Marionette, die seinen Händen gehorchte. Das müde Lächeln in ihrem Gesicht zwang sie, die Augen halb zu schließen, die Lippen aber halb zu öffnen. Die spöttischen Blicke des Mannes beantwortete sie mit einem listigen Zwinkern, als steckte sie mit ihm unter einer Decke. Sie waren zufrieden, dass alles so gut abgelaufen, ihr Geheimnis nicht enthüllt und die Selbstmörderin am Leben geblieben war. Ich verschlang sie mit meinen Augen. Das Bild des an diesen Mann verlorenen Mädchens war unbeschreiblich geheimnisvoll und hemmungslos aufrichtig. Mein Herz presste sich zusammen. Es war ja dasselbe, worüber wir vor kurzem noch so heftig miteinander gestritten, was wir banal genannt hatten, dieses Erregende und Anziehende, mit dem wir geglaubt hatten, so leichtfertig zu werden. Aber jetzt war es hier vor meinen Augen. Und es war eine Macht, eine wirkliche, materielle, undeutliche und zugleich strahlende, unbarmherzig zerstörende, wehklagende und zu Hilfe rufende Macht. Und was sollte ich jetzt tun?
Als sie wieder auf der Straße waren, sagte Mischa zu Jura,
»Weißt du, wer dieser Kerl ist?«
Jura war in Gedanken versunken und antwortete nicht.
»Es ist Kamarowski, der deinen Vater zugrunde gerichtet hat. Du erinnerst dich doch, damals im D-Zug. Ich hab's dir doch erzählt.«
Aber ich dachte an das Mädchen und die Zukunft, nicht aber an den Vater und die Vergangenheit. Und ich hätte jetzt auf der Stelle viel darum gegeben, wenn ich gewusst hätte, ob ich sie wiedersehen werde.